Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der deutsch-britische Journalist und Autor der Tageszeitung Die Welt, Alan Posener. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Er hat gewonnen, Boris Johnson.
I want to thank the people of this country for turning out to vote in a December election that we didn't want to call, but which I think has turned out to be a historic election.
Ein historischer Wahlsieg, sagt Boris Johnson selbst, der Wahlgewinner. Herr Posener, Sie sind ja halber Brite, kann ich das so sagen?
Ja, doch.
Ja. Ihr erstes Gefühl, als Sie das Ergebnis gehört haben?
Erleichterung. Ich war natürlich enttäuscht. Wenn ich hätte wählen dürfen in meinem Heimatland, hätte ich die Liberaldemokraten gewählt, aus Überzeugung. Aber jetzt hat Johnson eine Mehrheit, mit der er operieren kann. Er kann den Brexit hinter sich bringen, diese 3 Jahre Quälerei. Und ich bin sehr froh, dass Corbyn abgestraft worden ist.
Der Labour-Führer, jemand,
der Großbritannien in eine Art Venezuela 2 verwandeln wollte und der überdies antisemitisch ist. Also, dass das eindeutig ist, das ist eine gute Sache.
Was bedeutet dieses Wahlergebnis für Großbritannien, für die Europäische Union? Das werden wir ausführlicher diskutieren in dieser Stunde. Boris Johnson hat die Wahl gewonnen und zwar ganz klar, klarer als erwartet mit seinen konservativen Tories. Labour hat relativ klar und deutlich verloren. Jetzt ist Boris Johnson, haben wir gerade gehört, auf dem Weg zur Queen, um sich den Regierungsauftrag abzuholen, Alan Posener. Die hat auch schon so einige Premierminister gesehen.
Ja, ich meine, ich gucke gerade The Crown, nicht? Wie viele, ne, auf Netflix. Und wenn man da sieht, wie Elisabeth Leute wie Winston Churchill empfängt und jetzt dieser Clown. Es ist ein Symbol des Abstiegs.
Klar, mit klarer Mehrheit. Sie haben uns ja schon verraten, wen Sie gewählt hätten. Sie sind, ich habe es gesagt, britisch-deutsch durch Ihre Mutter. Ihre Mutter war Britin.
Ja.
Englisch-schottisch habe ich gelesen.
Aha,
ja, ist vielleicht nochmal ein kleines interessantes Detail für weitere Diskussionen. Liberaldemokraten hätten Sie gewählt. Die haben ja jetzt nicht so gut abgeschnitten, nicht so gut wie erwartet. Und möglicherweise hätte auch der Wähler Alan Posener im Wahllokal taktisch wählen müssen und sagen müssen, wenn ich Johnson nicht will, dann muss ich vielleicht notgedrungen doch wen anders wählen.
Nein, also ich finde es toll, dass ich nicht wählen darf. Ich bin ja britischer Staatsbürger, auch Deutscher. Aber da ich lange aus dem Land bin, darf ich nicht wählen. Das finden sollten wir auch einführen. Dann sollte die Türkei, jedes Land sollte das einführen. Das nur in Parenthese. Aber ich hätte lieber gar niemanden gewählt als Jeremy Corbyn. Das muss ich sagen. Und dass Labour jetzt eine historische Niederlage erlitten hat, dass faktisch ihre ehemaligen Bastionen in Nordengland, die Arbeiterklasse, massenhaft von Bord gegangen ist, das finde ich eigentlich also das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Die britische Arbeiterklasse will solche Radikalität nicht.
Mhm. Wir werden gleich auch nochmal mit unserem Korrespondenten genau auf diese Ergebnisse schauen. Was natürlich aber schon etwas absurd anmutet, wenn man sich letzte Umfragen angeschaut hat. Bei der Frage, wollt ihr den Brexit jetzt wirklich oder wollt ihr ihn nicht? Da hatte sich das ganz klar verschoben. 55%, 60%, die gesagt haben, nein, lieber drinbleiben oder zumindest ein zweites Referendum. Wenn wir uns jetzt das Wahlergebnis anschauen, dann sind aber gerade die belohnt worden und der belohnt worden, der sagt, get Brexit done, also so schnell wie möglich Ende Januar raus.
Richtig. Und das ist das zweite Referendum. Also jetzt hoffe ich, also ich bin gegen den Brexit, aber jetzt hatten wir das zweite Referendum. Boris Johnson hat ein Mandat, ein klares Mandat, egal nach welcher Rechenart, das zu machen und dann soll er das bitte schön machen und die sollen bitte raus.
Mhm. Ich habe es angesprochen mit dem Stichwort Englisch-Schottisch im Falle Ihrer Mutter. Schottland hat ja natürlich als Teil des Ganzen auch gewählt und dabei auch eine klare Tendenz gegeben. Da hat die Scottish National Party, die Regionalpartei, die auch Schottland regiert, ganz klar gewonnen. Nicola Sturgeon, die Anführerin, die ja da gesagt hat, wir wollen, wenn ihr rausgeht aus der Europäischen Union, wollen wir ganz klar ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Ist das heute der große Sieg des Boris Johnson, der ein großes Imperium, nämlich das britische, zerstören wird durch diesen Sieg?
Ja, das britische Imperium gibt es nicht mehr. Was möglicherweise zerstört werden könnte, ist ein Land, das aus 3 Nationen besteht und die friedlich und und gut miteinander kooperiert haben. Und ich glaube, es gibt ja eine Tendenz hier auf dem Kontinent so, dass wir uns freuen würden, wenn dieses Großbritannien auseinanderfallen würde. Aber ganz abgesehen davon, dass Schottland ein Zuschussbetrieb ist, das heißt, wenn das nicht im Vereinigten Königreich bleibt und in der EU, in die EU kommt, zurückkommt, dann müssten wir das finanzieren, müssen wir genau überlegen, ob wir das wollen, bin ich insgesamt gegen die Zerlegung von Nationen. Ich halte nichts von katalanischer Unabhängigkeit, egal, halt nichts von der Zerlegung, von selbst von der freiwilligen Zerlegung, wie die Schotten das gern hätten und vielleicht die Nordiren. Ich glaube, das, was, wie Willy Brandt sagt, hier kommt zusammen, was zusammengehört, was für uns Deutsche gilt, das gilt letztendlich für Engländer und Schotten.
Aber die Frage ist ja, was gehört da eher zusammen? Ja, die Schotten haben schon damals beim bei dem EU-Referendum klar mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Das ist auch jetzt weiterhin klar die Linie. Und man könnte ja zu dem Ergebnis kommen, und jetzt komme ich mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, zu sagen, unsere Nähe ist eher die zur Europäischen Union.
Ja, es gibt kein Selbstbestimmungsrecht der Völker als solches. Es gibt kein Recht irgendeines Volkes zu sagen, wir wollen hierhin oder dorthin, aber wenn die Schotten dafür...
Das sagt die Charta der Vereinten Nationen.
Ja, dann frage ich mich, warum die Kurden keinen eigenen Staat haben. Also ich meine, offensichtlich gibt es dieses Recht in der Wirklichkeit nicht. Aber die Schotten, wenn sie ein zweites Referendum wollen, sollen es haben. Ich würde nur sagen, wenn ich bin kein Bürger Schottlands, aber ich würde als Bürger Großbritanniens rückblickend auf die Geschichte sagen, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn dieses Großbritannien noch geschwächt wird. Es würde auch bedeuten, dass die NATO geschwächt wird, die britische Atomstreitmacht, ihre U-Boote sind in Schottland stationiert. Wir sollten uns freuen, dass Großbritannien jetzt mit diesem Referendum raus aus der EU ist, sich mal besinnen kann und weniger gelähmt ist und nicht noch in eine zweite Lähmung hineinsteigen, die durch ein schottisches Referendum provoziert würde.
Adam Posener, zwei, drei Fragen zu dem Thema haben wir noch. Wir sind gleich mit London verabredet, mit unserem Korrespondenten. Da liegt mittlerweile fast, glaube ich, sogar schon das Endergebnis vor. Ein Wahlkreis fehlt, glaube ich, noch. Großbritannien hat gewählt. Die einfache Schlagzeile seit dem Morgen ist die: Boris Johnson hat gewonnen. Die Infos hinter den Schlagzeilen hat unser Korrespondent Friedbert Meurer, der uns jetzt aus London zugeschaltet ist. Es fehlt noch ein Wahlkreis, Friedbert, aber ansonsten steht das Ergebnis fest.
Ja, ganz genau so. 649 von 650 Wahlkreisen sind ausgezählt. Es bleibt dabei klarer Wahlsieger Boris Johnson und die Konservativen. 364 Sitze, das sind fast 40 mehr als für die absolute Mehrheit notwendig. Labour 203 Sitze, schlechtestes Ergebnis seit 1935, muss man sich mal vorstellen. Die schottische Nationalpartei, 48 von 59 in Schottland möglichen Sitzen, ist auch klarer Wahlsieger des Abends, des Tages damit. Liberaldemokraten, ähnliches Desaster wie Labour, sogar noch eins runter auf nur noch 11 kümmerliche Sitze. Ganz interessant finde ich, die DUP, diese Nordirland-Partei, über die wir in der Vergangenheit so viel geredet haben, hat 2 Sitze verloren. Und der Fraktionsvorsitzende in Westminster, Nigel Dodds, hat seinen Wahlkreis verloren gegen einen Politiker von Sinn Féin, den irischen Nationalisten.
Mhm. Aber wenn ich das mal so zusammenfasse, Blick auf Nordirland, über Schottland haben wir gerade schon gesprochen. Mit diesem Wahlergebnis, übrigens kann ich das gerade mal lautmalerisch begleiten, wie sich nämlich Nicola Sturgeon, die schottische Regierungschefin, über dieses Ergebnis kurz vor einer Fernsehschalte gefreut hat. Ist ja Radio, wir wollten Ihnen das kurz mal hörbar machen. Also eine Regierungschefin aus Schottland, die sich sozusagen schon live irgendwie nicht im Griff halten kann. Aber wenn ich das zusammenfasse, dann ist ja auf jeden Fall neben dem klaren Wahlsieg die Tendenz in die Regionalität.
Also die Tendenz in die Regionalität, die Tendenz zum, böses Wort, Nationalismus. Der schottische Nationalismus ist gestärkt worden, ganz klar und deutlich. Die schottische Nationalpartei hat nicht alle, aber doch 80-90% aller Wahlkreise abgeräumt. Und in England hat der englische Nationalismus gewonnen. Und wenn man so will, hat in Nordirland den irischen Nationalismus gewonnen. Das eine Beispiel habe ich ja jetzt genannt. Also das ist schon ein bisschen, wenn man so will, eine Tendenz zu erkennen, wohin die Reise vielleicht gehen könnte. Aber im Moment sagt, reden wir mal über Schottland, Boris Johnson ja ganz klar, ein zweites Referendum gibt es nicht mit mir. Und die Schotten werden das nur mit der Zustimmung der britischen Regierung tun.
Mhm. Wohin die Reise gehen könnte. Frage ist natürlich bei diesem klaren Ergebnis, was jetzt die Sitzeanzahl angeht, ob das auch die Chance hat für eine Befriedung eines zerrissenen Landes. Alan Posener, Ihre Einschätzung?
Ja, ich glaube schon. Also Brexit war... Also Herr Meurer hat schon ja gesagt, dass das Problem der Nationalismen bleibt und bleiben wird. Aber ich glaube, dass Brexit hat das Land so auseinandergerissen. Jetzt macht Johnson eine interessante Sache. Er macht ja eine linke Wirtschaftspolitik, mehr Regierungsausgaben, was eigentlich ein No-No ist für Konservative. Und er macht eine rechte Kulturpolitik, also Law and Order. Es ist erlaubt, auf Migranten zu schimpfen und so. Und also es ist ja im Grunde genommen Populismus. Aber es hat die Möglichkeit trotzdem in sich, dass, wie gesagt, diese Brexit-Frage ausgeräumt wird. Und nun muss er natürlich auch den Wählern im Norden, die ihn, also auf früher Labour-Anhänger, ja auch was bieten. Und da bin ich ja gespannt, wie er das schafft.
Friedbert Maurer, kann er das schaffen?
Also die große Frage, die man sich hier stellt auf der Insel, ist, welchen Boris Johnson werden wir erleben jetzt in den nächsten 5 Jahren oder 5 Monaten? Den Boris Johnson, wie wir ihn die letzten Monate kennengelernt haben, der sich ein wenig als Populist gebärdet, der das Parlament aufhebt, der mit einem No-Deal droht und ein bisschen den Donald Trump spielt. Ich glaube wirklich, dass er ihn nur gespielt hat. Ich hoffe, dass es der andere Boris Johnson ist, der ehemalige Londoner Bürgermeister, der liberal war, der alles andere als ein politisch Wahnsinniger ist, so wie der eine oder andere besessene Brexit-Politiker hier im Land. Er hat jetzt eine große Mehrheit auch in seiner eigenen Fraktion, um, ich sag mal, 10, 15 absolut widerspenstige Brexiteers vielleicht links liegen zu lassen und seinen Weg zu gehen. Also spricht das ein bisschen für die Variante, dass Boris Johnson sich in den nächsten Monaten mäßigen wird.
Lassen Sie uns noch über Labour sprechen. Ein Tory hat den Vergleich aufgemacht, die Niederlage von Labour in Nordengland sei sowas wie der Fall der Berliner Mauer von der Dimension her. Interessant ist ja, dass derselbe Spitzenkandidat noch vor 2 Jahren gegen Theresa May ja fast gewonnen hätte mit einem, sage ich jetzt mal aus der Distanz, ähnlichen Programm. Warum hat das diesmal nicht funktioniert?
Weil der Gegner von Jeremy Corbyn besser war als Theresa May. Theresa May hat damals vor 2 Jahren schwere Fehler begangen. Sie hatte wirklich gedacht, diese Wahl kann sie gewinnen, indem sie nur auf die Brexit-Karte setzt und hat ein bisschen so ganz nebenbei die ein oder andere fulminante Sozialreform angekündigt, vor allen Dingen bei der Pflegeversicherung, die gleich alle älteren Wähler verschreckt hat. Sie hat sich sozusagen ziemlich dilettantisch angestellt, keinen Rat angehört. Und das hat Boris Johnson und seine Berater, sei das jetzt Dominic Cummings oder andere, muss man schon zugestehen, ziemlich clever gemacht. Dieses ganze Szenario über Wochen aufzubauen, sich als die Brexit-Party zu gebärden, damit Nigel Farage quasi in den 0,-Prozent-Bereich zu drücken, gleichzeitig genau zu wissen, wie viele Sitze man damit im Norden und in der Mitte Englands gewinnen kann, das war schon eine, ich sag's wirklich, strategische Meisterleistung gewesen. Und dagegen wirkt Jeremy Corbyn amateurhaft, unprofessionell. Seine Aussage, er will beim Brexit neutral bleiben, damit hat niemand was anfangen können. Damit hat er sich entscheidungsschwach gezeigt. In den Umfragen haben viele gesagt, gegenüber Boris Johnson glauben wir eher, Johnson ist der Premierminister, aber Corbyn können wir uns nicht vorstellen.
Und diesen Namen müssen wir uns auch nicht mehr so richtig lange merken, wenn ich die Nachrichten richtig verstanden habe. Er hat gesagt, er will nicht mehr Labour in eine Wahl führen. Wie schnell kommt da jetzt der Rücktritt?
Also im Prinzip war das jetzt der Rücktritt. Er will als Übergangsvorsitzender bleiben, um den Übergang zu moderieren. Ich vermute auch mal, um dafür zu sorgen, dass jemand... dass eine Corbynista, vermutlich eine Frau, die Nachfolge antreten wird. Corbyn ist Geschichte, aber der Corbynismus ist noch nicht unbedingt Geschichte. Das wird jetzt der große Kampf bei Labour werden. Werden sich die Moderaten, ich will jetzt nicht sagen die Blairites, durchsetzen, aber die, die doch für eine vielleicht wirtschaftsfreundlichere Politik stehen, für weniger Ausgabenprogramme, Verstaatlichung, oder werden sich die Corbynistas durchsetzen? Die Interviews, die man heute hören kann, die Chefin von Momentum, dieser Bewegung, dieser jungen Bewegung, die Labour unterstützt, Laura Packer, hat gesagt, inhaltlich lagen wir vollkommen 100% richtig, da ändern wir gar nichts. Es war nur der böse, böse Brexit, weswegen wir verloren haben.
Tja, Labour hat jetzt 5 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, ob diese Analyse reicht. Alan Posen ist mein Gast heute, Autor der Welt. Als solcher haben Sie diese Woche eine Veranstaltung besucht im Berliner Reichstag, der Auftritt des amerikanischen Historikers Bruce Gilley bei der AfD-Fraktion unter dem Titel Bilanz des Kolonialismus. Gilley sagt im Prinzip, und das mag die AfD, deswegen hat sie ihn eingeladen, es war nicht alles schlecht am Kolonialismus, hochumstrittene These, es gab Demos vor dem Reichstag. Herr Posener, Sie waren aber trotzdem lieber drin bei der Veranstaltung als bei der Demo.
Ja, ich habe ja selber vor, ich glaube, fast 10 Jahren ein Buch geschrieben, ähnlichen Inhalts, wo ich gesagt habe, dass nicht alles falsch war am Kolonialismus und dass ich das britische Weltreich, da sind wir wieder doch bei Großbritannien, für ein historisch eine Glanzperiode, aber auch Reich für Österreich-Ungarn, für sehr viel besser als alles, was danach gekommen ist und so weiter. Aber und deshalb interessiert mich das, was Bruce Gilley zu sagen hat. Und wenn er es vor der AfD-Fraktion sagen muss, dann finde ich das eben eigentlich furchtbar. Aber denn er hat ja seine Thesen in einer amerikanischen akademischen Zeitschrift veröffentlicht. Daraufhin gab es eine Kontroverse unter amerikanischen Historikern, das gehört sich auch. Dann bekamen die Herausgeber Todesdrohungen und haben den Artikel zurückgezogen, ausdrücklich mit dem Hinweis auf Todesdrohungen. Ich meine, wo sind wir denn?
Sie bekamen Todesdrohungen, aber es war auch inhaltliche Kritik, die so weit ging, die gesagt hat, was ihr da wissenschaftlich veröffentlicht, das wollen wir in diesem Kontext nicht sehen, weil da Fragen thematisiert werden, die eigentlich in gewisser Weise unfragbar sind und Vergleiche aufgemacht werden, die letztlich vielleicht eine theoretische Debatte sind, die aber gewissen normativen Kriterien nicht standhalten. Ich will Ihnen mal zwei.
Sehr viele Fremdwörter.
Ich will es mal ganz konkret machen und dabei Jürgen Zimmerer zitieren, einen Professor, der ja viel im Bereich des Kolonialismus forscht und der die 2 Fragen gestellt hat. Wie verrechnen Sie versklavte und ausgebeutete Menschen mit gegrabenen Brunnen, Tote mit erbauten Eisenbahnkilometern?
Ja, also mit Jürgen Zimmerer fechte ich seit Jahren diverse Wortgefechte. Wir haben uns beim Freitag zusammen mit Jakob Augstein getroffen für ein Streitgespräch. Also ich kenne ihn und ich schätze ihn als Person, aber ich schätze seine Forschungen eigentlich gar nicht. Und ich will nichts verrechnen. Aber wenn es eine Leistung des deutschen Kolonialismus zum Beispiel ist, die Schlafkrankheit besiegt zu haben, wenn 2 Millionen Menschen dadurch vermutlich gerettet worden sind, dadurch, dass die Schlafkrankheit ausgerottet wird, dann ist das eine Leistung und darf gesagt werden.
Das hätte man natürlich auch ohne Ausbeutung der Ressourcen und ohne Ausschreitung gegen Proteste und Genozid geben können.
Es hätte es bestimmt nicht ohne die Ausbeutung der Ressourcen gegeben, denn wenn sich der Kolonialismus nicht in irgendeiner Weise halbwegs gelohnt hätte, hätten die es nicht gemacht. Und Bruce Gilley sagt ja auch sehr eindeutig, ein Glück hatten die Kolonialisten auch ein wirtschaftliches Motiv, sonst hätten sie das nicht gemacht. Hätten sie keine Straßen gebaut, hätten sie keine Verwaltung eingeführt, keine Gerichtsbarkeit eingeführt, hätten sie Frauen nicht geschützt und alles Mögliche, was Leistungen des Kolonialismus sind. Und wir können über alle diese Leistungen und auch über die Verbrechen der Kolonialisten reden. Und da müssen sich die Deutschen besonders an den Kopf fassen. Die Unterdrückung des Herero und des Mati-Mati-Aufstandes. Also die Deutschen haben es geschafft, in ihrer kurzen Kolonialperiode 2 der größten Kolonialaufstände hervorzurufen und sie mit deutscher Gründlichkeit niederzuschlagen. Das steht für mich außer Frage. Mhm.
Aber ist es vor dem Hintergrund nicht dann, und da komme ich wieder mit dem Wort unfragbar, eigentlich dieses Thema aufzumachen, was waren die Vorzüge des Kolonialismus, wenn man diese Folgen des Kolonialismus sieht?
Es ist nichts unfragbar. Man kann fragen, ob der Kolonialismus gemessen an der Zeit und gemessen an dem, was davor war, nämlich ein Kontinent im Chaos, gegenseitige Völkermörder übrigens der dortigen Nation, arabischer Sklavenhandel bis weit in den, ins 19. Jahrhundert hinein und so weiter, ob das nicht, ob der Kolonialismus nicht besser war. Man kann fragen, ob nicht Indien deshalb heute eine Demokratie ist, weil die Briten die entsprechenden Strukturen hinterlassen haben. Man kann fragen, ob ein asiatischer Tiger wie Malaysia, wo ich meine Kindheit verbracht habe, nicht auch deshalb groß ist, weil die Briten bestimmte Grundlagen gelegt haben. Man darf das fragen und man darf auch fragen, ob das, was danach gekommen sind, nationalistische Führer, korrupte Eliten, Ausbeutung des Volkes, ob das nicht, und alles im Namen des Anti-Imperialismus, ob das nicht schlimmer ist. Das darf man, muss man sogar fragen.
Aber wenn Sie diese Fragen stellen und so beantworten, wie Sie sie beantworten, man hört es ja raus. Ja,
Entschuldigung, ich eifere mich.
Nein, das ist nicht so gemein. Aber es ist ja vollkommen okay. Wohin führt das? Also zu welchen Ergebnissen kommen wir dann? Letztendlich wäre die zynische Antwort, den meisten Ländern ginge es besser, wenn auch heute noch Briten, Franzosen, Deutsche sozusagen eine Art der Kolonialherrschaft hätten?
Nein, vermutlich nicht. Obwohl es interessant ist, dass bei den Demonstrationen in Hongkong, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, den Bildern, was für Fahnen schwenken die Leute da? Sie schwenken die britische Fahne. Die Leute in Hongkong sind der Ansicht, dass es ihnen besser ging, als sie noch Kronkolonie waren.
Na gut, weil sie wahrscheinlich auch den Eindruck haben, die eine Kolonialherrschaft wurde von einer anderen abgelöst, die halt leider...
Die brutaler ist.
Genau.
Ja, aber ich bin natürlich schon aus... Es gibt kein Zurück hinter nationaler Unabhängigkeit für diese Nation. Wir sind keine Herrenmenschen. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber die Frage ist natürlich, ob wir weiterhin einfach Entwicklungshilfe in die Hände von korrupten Eliten geben, die sie in die eigene Tasche stecken, oder ob wir denen die Aufgabe abnehmen, die Armut, die sie produzieren durch Brot für die Welt, durch Brunnengraben. Sie sagen es ja selber, kann man Brunnen zitiert, gegen Tote aufrechnen? Das tun wir doch ständig, indem wir mit diesen Entwicklungshilfeprojekten nichts an den politischen Verhältnissen ändern. Bruce Kelly zum Beispiel eine Idee, die ich ganz interessant finde. Er sagt, warum gründen wir nicht sogenannte Charter Cities? Das heißt, wir bitten die eine Regierung wie in Guinea-Bissau, wir gründen eine Art Hongkong bei euch. Dort sorgen wir für rechtsstaatliche Verhältnisse, für Demokratie, für alles, was gemacht werden muss, also Musterstädte. Und alles, was wir im Gegenzug verlangen, ist, dass wir eben dort das sagen kann. Es muss ja nicht Deutschland sein. Es könnte aber zum Beispiel die EU sein. Es könnte auch die Vereinten Nationen sein.
Die EU hat ja so exterritoriale Vorschläge und Ideen. Da geht es aber meistens um Flüchtlingscamps in Nordafrika.
Ja, und genau. Und das wäre mal etwas anderes. Im Übrigen auch vielleicht für Flüchtlinge. Nicht wahr? Dass wir sagen, wir machen nicht nur Camps, sondern diese Städte. Ich meine, ob das wirklich eine gute Idee ist, darüber kann man diskutieren, aber man sollte diskutieren. Und wo ich nicht diskutieren will, ist in der AfD-Fraktion, weil sich sonst niemand diese Sache annimmt. Und übrigens war es ganz interessant dort, die AfD sagt, wir müssen stolz auf ihre deutsche Kolonialgeschichte haben, weil mit uns mit schlechtem Gewissen eingeredet wird, wir müssen so viele Flüchtlinge aufnehmen. Und Bruce Gilley sagt, ihr solltet stolz sein auf eure Kolonien, weil ihr damals einen liberalen Internationalismus gepflegt habt. Da gab es aber in der AfD-Fraktion eine Menge lange Gesichter, weil die das nun gar nicht wollen. Und deshalb, lass uns doch mal als liberale Internationalisten uns nicht zum Spielball dortige Nationalisten machen, die von Zimbabwe bis Algerien, von Südafrika bis...
Aber Herr Posner, Sie kommen letztendlich dann mit dieser Grundhaltung nicht aus der eigentlich kolonialen Grundhaltung heraus, dass wir in gewisser Weise die bessere Idee haben, wie etwas anderswo sein soll.
Es ist nicht wir, die wir die bessere Idee haben.
Sie haben gerade gesagt, die EU beispielsweise.
Wir verkörpern bestimmte Menschheitsideen in unserer Verfassung, in der Art, wie wir... Das ist genau der Punkt, dass das diskriminiert wird als westlich. Das ist ja Rassismus. Ich würde sagen, Demokratie, obwohl von den Griechen und Briten erfunden, ist keine europäische Kultur. Es ist eine Menschheitskultur, es ist ein Menschheitsanspruch. Ich würde sagen, Rechtsstaatlichkeit, von den Juden erfunden und in den 10 Geboten festgelegt, das ist keine Sache, es ist keine jüdische Angelegenheit, sondern es ist eine Weltangelegenheit. Es ist eine Welterrungenschaft. Und wenn irgendein Diktator irgendwo in Afrika sagt, das ist europäisch, das ist westlich, das wollen wir nicht haben, dann nimmt er in der Regel, und es sind auch übrigens auch Männer immer, irgendetwas anderes, chinesisch, russisch, bolschewistisch,
das sind meistens
faschistisch.
Diktatoren, Männer, Despoten, die wunderbare Ausbildung in den Hauptstädten der alten Kolonialländer gehabt haben.
Richtig,
Paris,
auf jeden
London,
Fall, richtig.
Wo man sich ja auch fragen kann. Und deswegen schwingt, glaube ich, das Problem mit bei den hehren Idealen, die Sie jetzt beschworen haben, die ich auch sofort unterschreiben würde. Demokratietransfer in die Welt, ja, bitte. Mhm. Nur haben auch, glaube ich, viele Regionen der Welt die Erfahrung gemacht, dass das so ein Paket ist, das man auch von den Europäern, von den alten Kolonialherren kriegt, was immer auch eine ganz ordentliche Spur Wirtschaftsinteressen dabei hat und wo man merkt, eure Demokratie reicht immer genauso weit, wie es euren Interessen dient.
Na gut, aber das gilt ja genauso für diese Diktatoren und ihre Wirtschaftsinteressen sind noch viel weniger dem Volk angemessen und für das Volk gedacht, wie sagen wir unsere. Wenn wir Sachen kaufen wollen oder Fabriken bauen wollen, in der Regel zahlen wir einen besseren Preis und in der Regel sind die Bedingungen in den Fabriken, die wir da bauen, ob es Mercedes ist oder sonst jemand, besser als auf den Plantagen, die die Diktatoren betreiben.
Das ist eine sehr große Debatte, die wir unendlich weiterführen könnten. Wir machen es an dieser Stelle nicht, wir machen es aber stattdessen das ganze nächste Jahr im Deutschlandfunk Kultur, im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova, unseren drei Programmen. Dekolonisiert euch, eine Welt 2.0, das ist das von den Zuhörerinnen und Zuhörern gewählte Jahresthema unserer Denkfabrik. Also bleiben Sie dann, bleiben Sie überrascht. Wir sprechen über die Themen des Tages. Dazu zählt das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Heute wird man unter anderem weiter über das Geld reden und über die lieben Briten natürlich mit ihrem Wahlergebnis. Gestern ging es schon mal ums Klima und da gab es eine Einigung mit Abstrichen.
Polen beansprucht einen Sonderkurs. Ministerpräsident Morawiecki forderte zunächst, dass sein Land erst im Jahr 2070 klimaneutral werden soll, 20 Jahre später als die anderen EU-Mitgliedsländer. Als die Partner diesen Vorschlag ablehnten, fand man einen Formelkompromiss. Danach verpflichtet sich die EU grundsätzlich darauf, bis 2050 klimaneutral zu werden, hält in der Schlusserklärung aber fest, dass Polen sich noch nicht auf die Umsetzung verpflichten will. Hintergrund des Streits ist der hohe Anteil der Kohle an der Stromerzeugung in Polen. Er liegt im Moment bei 77% und die Umstellung auf umweltfreundlichere Formen der Energiegewinnung wird aufwendig und teuer.
Soweit die Einigung der EU im Klimapolitikfeld. Alan Posener, die Briten waren bisher der Mühlstein, der alle aufhielt in der alten EU, sage ich jetzt mal so pauschal. Ich habe den Eindruck, Polen übernimmt die Rolle ganz gerne.
Ach nein, nein. Erstens muss man sagen, was hat der Rat beschlossen? Bis 2050, wo keiner von denen mehr am Leben sein wird, oder jedenfalls nicht in der aktiven Politik, will ich nicht sagen, wollen die klimaneutral sein. Es ist überhaupt nichts Verpflichtendes wirklich dabei. Und die Polen sagen, nein, also im Grunde genommen ist es eine Petitesse. Aber was ich ehrlich gesagt gut finde, ist, dass wir gelernt haben aus der Flüchtlingskrise, dass man nicht versuchen muss, darf, also wie damals Ungarn mit den Flüchtlingsquoten, ein Land zu etwas zu zwingen, was die Bevölkerung dieses Landes nicht will. Und die Polen, es geht ja um viele, viele Arbeitsplätze in den Bergwerken und so weiter. Und die Polen sagen, wir wissen nicht, was wir diesen Leuten anbieten. Wenn die Europäische Union den Polen nicht nur saubere Energie anbieten kann, sondern auch für polnische Bergarbeiter Alternativen, wo sie arbeiten können, oder eine Unterstützung für diese Leute beim Übergang dann in den vorgezogenen Ruhestand, also Sozialpläne, dann wird Polen ganz bestimmt nicht ein Mühlstein am Hals Europas sein.
Gleich zwei Maßnahmen, mit denen die Politik unter anderem auch auf den Anschlag auf die Synagoge von Halle reagieren will. Zum einen die Verschärfung des Waffenrechts, die gerade im Bundestag verhandelt wird. Außerdem Pläne für ein strengeres in die Pflicht nehmen der sozialen Netzwerke. Das hat die Justizministerin Frau Lamprecht, Christine Lamprecht, heute Morgen im Morgenmagazin im Fernsehen so begründet.
Es wird eine Zentralstelle geben beim Bundeskriminalamt, die wird dann auswerten. Und es ist wichtig, dass dann eben auch Konsequenzen folgen. Dass bei denjenigen, die Hass und eine Hetze verbreitet haben, dann auch die Polizei vor der Tür steht. Es muss aufhören, dass der Eindruck entsteht, das ist ein rechtsfreier Raum. Hier kann ich ablassen, was ich will. Das ist von meiner angeblichen Meinungsfreiheit gedeckt. Meinungsfreiheit endet da, wo Strafrecht beginnt. Und das wollen wir jetzt auch endlich durchsetzen.
Sagt die Justizministerin Christine Lamprecht heute Morgen im Fernsehen. Alan Posener, ist das so etwas wie die Verbesserung der Wehrhaftigkeit der Demokratie, was wir da sehen?
In diesem Fall ja. Also ich darf ja auch nicht in der Zeitung schreiben, irgendjemand müsste abgeknallt werden oder diejenige Politikerin ist eine dumme, ne? Sie wissen schon. Ja. Und dann habe ich sofort eine Klage auf den Hals und Unterlassungsklage zuerst oder wenn es schlimmer ist, eine Beleidigungsklage. Und das ist vollkommen richtig. Warum soll auf diesen neuen Plattformen, die viel mehr Leute inzwischen erreichen als eine Zeitung, warum sollen entsprechende Regeln nicht gelten? Insofern ja.
Es ist insofern auch eine gute Weiterentwicklung dieses sehr umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wo man ja eigentlich erst diesen Plattformen Twitter, Facebook und so weiter die Verantwortung übergeben hat und gesagt hat, wenn ihr da was findet, bitte blockieren, löschen und dergleichen. Das ist jetzt eigentlich der rechtsstaatlich sauberere Weg, dass man sagt, wenn ihr da etwas identifiziert, bitte den Behörden melden, die dafür zuständig sind, die dann letztendlich auch die Abwägung machen müssen. Meinungsfreiheit, Beleidigung, Anstiftung zu Straftaten. Insofern gut. Sie selbst sind ja viel auf Twitter auch unterwegs, debattieren da. Macht das eigentlich Spaß? Weil Sie sind ja auch einer, der schon durchaus polarisiert da.
Ja, man muss aufpassen, man wird ja abhängig, nicht? Man kann sich auch verbeißen und dann. Aber ich kriege ab und zu mal eine Meldung, ihr Tweet ist ja gemeldet worden und wir haben es überprüft und festgestellt, dass nichts vorliegt, also haben wir es auch nicht entfernt. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist ungefähr, wie mein Chefredakteur sagt, diese Formulierung benutzen Sie bitte nicht. Und dann hat er natürlich recht.
Ihr Chefredakteur Ulf Poschert hat ja auch so ein kleines Twitter-Problem am Hals, aber das lassen wir jetzt mal
weg. Das lassen wir weg. Und wer hat kein Twitter-Problem? Und aber darüber hinaus gibt es eben Leute, wo das eben, das würde bei uns in der Zeitung gar nicht passieren, wo Leute eben ins Kriminelle gehen, wo sie aufrufen zu Gewalthass und so weiter. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich in einem vollen Theater irrtümlicherweise, also fälschlicherweise Feuer rufe. Ne, das ist sozusagen die Sache, wenn ich Menschenleben gefährde. Und da ist natürlich der Staat gefordert.
Mhm. Frage ist, ob das dann alles leistbar ist. Denn das müssen am Ende Menschen machen, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, die sich diese Fälle angucken. Da gibt es ja schon die Sorge, dass da so viel einprasseln wird, dass man dem gar nicht Herr wird. Herr Posner, nochmal ein Blick auf den Ursprung jetzt auch dieser Beschleunigung, auch bei den Waffengesetzen. Da geht es darum, dass jetzt künftig so eine Art Regelabfrage bei den Verfassungsschutzbehörden stattfinden soll, bevor jemand eine Waffe ab einem bestimmten Kaliber, ab einer bestimmten Schlagkraft kauft. Es gab ja nach Halle viel Kritik, dass es sehr viele Bekenntnisse gibt von Seiten der Politik, zur Unterstützung des jüdischen Lebens in Deutschland, aber eben letztendlich zu wenige Taten. Teilen Sie diese Kritik?
Ja, ich teile die Kritik, weil es hätte ja gereicht, dass ein Polizist vor der Tür gestanden hätte, diese Synagoge in Halle. Das ist nicht mal eine Kritik der Politik, das ist eine Kritik der Polizei vor Ort. Aber ich finde eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz, bevor man eine Waffe kauft, also wirklich übertrieben A und B wirkungslos. Denn wenn Sie die wirklich, wenn Sie anschauen, wo man das Waffenrecht hätte verschärfen sollen, nach den Schulmassakern in Amokläufen, Winnenden in Erfurt und so weiter. Diese Leute kamen doch ganz legal an die Waffe oder an die Waffe ihrer Eltern, die sie legal erworben hatten. Mhm. Und da hätte eine Abfrage beim Verfassungsschutz gar nichts ergeben. Und ich habe das heute früh extra gemacht, die Schulamokläufe der letzten 20 Jahre angucken können. Niemand von denen hat illegal, also es war illegal, es war nicht ihre Waffe, aber sie sind an legal zugelassene Waffen rangekommen. Mhm. Und jetzt, und ehrlich gesagt, wenn ein Rechtsradikaler uns beide abknallen will, dann geht er vermutlich nicht in den Laden und kauft ein Gewehr, sondern besorgt sich es anderswo.
Vermutlich nicht, aber man kann sagen, es kann ja auch im Zweifel nicht schaden. Sie haben recht. Also die Amokläufer. Nee,
es schadet doch.
Ich glaube, warum schadet es?
Es schadet, weil der Verfassungsschutz sich, wenn es den überhaupt geben soll, sich bitte konzentrieren soll auf die Beobachtung verfassungsfeindlicher Organisationen und ihrer Umtriebe und nicht auf Tausende von unbescholtenen Bürgern, die eine Waffe brauchen, um jagen zu gehen.
Okay, darüber könnte man auch noch mal diskutieren, Ellen Posener. Sie sorgen immer dafür, dass Sie auf jeden Fall wieder eingeladen werden, wie viel Waffen man braucht, um jagen zu gehen in diesem Land. Für heute sage ich herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
Ich danke.